Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 99. Vers der 6. Sure, der Sure an Om.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim.
Wa huwa alladhi anzala minas samaa'i ma'an fa akhrajna bihi nabata kulli shay'in fa akhrajna minhu khadiran nukhriju minhu habban mutarakiba فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der dazu aufruft, über das Geschehen in der Natur nachzudenken, um in ihr Zeichen für die göttliche Existenz und Allmacht zu erkennen. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Er, Gott, ist der, der vom Himmel Wasser hinabregnen lässt, mit dem wir vielfältiges Wachstum hervorbringen. Grünes, aus dem wir Ähren voller praller Körner heranwachsen lassen, und aus den Dattelpalmen Büschel voller Früchte dicht an dicht, und Gärten mit einer Vielfalt an Trauben, Oliven und Granatäpfeln bringen wir hervor, von dem einiges einander ähnlich ist, anderes nicht. Betrachtet ihre Früchte und ihr Reifen. Wahrlich, in all dem sind Zeichen für die Glaubenden, Zeichen der Allmacht Gottes.
Im Namen Gottes, des Gütigen und Barmherzigen. Guten Abend, verehrte Damen und Herren. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Die Sendungen des deutschen Programms können Sie jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit über die Frequenz 7300 kHz im 41 Meter Band empfangen. Unser tägliches Programm sowie unsere aktuellen Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge können Sie auch über unsere Webseite parstoday.com/de abrufen. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Dienstag, dem 28. September 2021, gleich dem 6. März 1400 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Anschließend hören Sie ein Interview. Danach geht es weiter mit unseren zwei Beiträgen. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Dann geht es weiter mit einem Sonderbeitrag zur Woche der Heiligen Verteidigung. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten. Zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Fußmarsch anlässlich Arbain in Teheran. Iran kritisiert neuen voreingenommenen IAEA-Bericht gegen Iran. Iranischer Außenminister kritisiert Untätigkeit der EU-Troika. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Fußmarsch anlässlich Arbain in Teheran. Der Fußmarsch der Arbain-Zeremonien für Imam Hussein, Friede sei mit ihm, fand am Montag in Teheran unter Einhaltung der Corona-Gesundheitsvorschriften statt. Während der Arbain-Zeremonien für Imam Hussein, Friede sei mit ihm, die vom Imam Hussein-Platz ausgingen, erreichten die Trauernden zum Mittags- und Nachmittagsgebet nach einem 17 Kilometer langen Fußmarsch den Schrein von Abdul Azim Hassani, Schah Abdul Azim, im Süden Teherans. Bei dem Fußmarsch gingen jung oder alt, groß oder klein, mit Ja-Hussein-Fahnen und in schwarzer Kleidung sowie in Gedanken an die eigentliche Arbain-Route von Najaf nach Kerbala im Irak, gemeinsam und einmütig diesen Weg. Am Montag, den 27. September 2021, gleich dem 20. Safar 1443 nach der Hijra, war der 40. Gedenktag des Martyriums von Imam Hussein, dem dritten Imam der Schiiten, und seiner treuen Gefährten in der Wüste von Kerbala im Irak. Iran kritisiert neuen voreingenommenen IAEA-Bericht gegen Iran. Als Reaktion auf die Veröffentlichung des falschen Berichts von Rafael Grossi, dem Generaldirektor der Internationalen Atomenergieorganisation IAEA, forderte die Atomenergieorganisation Irans die IAEA auf, den konstruktiven Prozess nicht durch gezielte und voreingenommene Berichte zu stören. Behruz Kamolvandi, der Sprecher der iranischen Atomenergieorganisation, sagte am Montag, man habe einen Brief an die IAEA geschickt, in dem gegen den nicht konstruktiven Schritt protestiert werde. Kamolvandi erklärte, Rafael Grossi und seine Kollegen wissen sehr gut, dass sie in Form einer gemeinsamen Erklärung getroffene Vereinbarung nicht für die Überwachungskameras des Karaj-Komplexes gilt. Der Sprecher des iranischen Atomenergieorganisation fügte hinzu, der Antrag, den Austausch von Speicherkarten auf die Kameras dieses Komplexes auszuweiten, wurde während des Besuchs des IAEA-Generaldirektors in Teheran und während des Treffens am Rande der Wiener Generalkonferenz gestellt. In beiden Fällen folgten Erklärungen von Mohammad Eslami, dem Leiter der iranischen Atomenergieorganisation, und die Ablehnung dieses Antrags. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA teilte in einem Bericht mit, dass die IAEA-Inspektoren kürzlich Überwachungsgeräte der Organisationen Iran gewartet hätten. Der Bericht besagt außerdem, dass Iran der Agentur keinen Zugang zum Standort Karaj gewährt habe um neue Überwachungskameras zu installieren oder sicherzustellen, dass die Produktion von Zentrifugenteilen in der Werkstatt nicht wieder aufgenommen wurde. Der Generaldirektor der Internationalen Atomenergiebehörde behauptet, dass die Entscheidung Irans, der IAEA den Zugang zur Zentrifugenanlage in Karaj zu verweigern, entgegen der vereinbarten Bedingungen ist, die in der gemeinsamen Erklärung vom 12. September 2021 mit Mohammad Islami, dem Generaldirektor der iranischen Atomenergieorganisation, festgehalten wurden. Iranischer Außenminister kritisiert Untätigkeit der EU-Troika. Der iranische Außenminister hat die Untätigkeit der EU-Troika, Großbritannien, Frankreich und Deutschland bezüglich des Atomabkommens JCPOA scharf kritisiert. Hossein Amir Abdollahian bezeichnete am Montag auf Twitter sein Treffen mit dem französischen Außenminister Jean-Yves Le Drian am Rande der 76. UN-Generalversammlung in New York als konstruktiv und schrieb, er habe bei diesem Treffen die Untätigkeit Großbritanniens, Frankreichs und Deutschlands im Zusammenhang mit dem JCPOA scharf kritisiert. Frankreich habe seine Bereitschaft für den Ausbau der Beziehungen zu Iran erklärt. Amir Abdollahian begrüßte diese Entscheidung und hob hervor, die neue iranische Regierung ist pragmatisch und unser Maßstab ist euer Handeln. Der iranische Außenminister reagierte außerdem auf die Besorgnis seines französischen Amtskollegen über die Rückkehr Irans zu den Atomverhandlungen in Wien und hob hervor, Iran hat Zweifel bezüglich der Ernsthaftigkeit der Biden-Regierung für eine Rückkehr der USA zum JCPOA. Hisbollah verurteilt Angriff zionistischen Regimes im Westjordanland. Die libanesische Hisbollah verurteilte am Montagabend in einer Erklärung die zionistischen Angriffe auf ein Lager in Jenin und verschiedene Gebiete im Westjordanland aufs Schärfste. In der Erklärung heißt es, solche Aggressionen des zionistischen Regimes spiegeln dessen Politik der Täuschung und Verbrechen wider. Die Hisbollah würdigte den Widerstand, die Wachsamkeit und das Erwachen des palästinensischen Volkes sowie seine heldenhafte Reaktion auf die feindlichen Angriffe und die schweren Verluste, die es den Zionisten zugefügt hat. Die libanesische Hisbollah kondolierte dem geduldigen palästinensischen Volk und den Familien der Märtyrer, die durch den zionistischen Angriff, der zum Märtyrertod von 5 Palästinensern und der Verhaftung mehrerer palästinensischer Widerstandskämpfer führte, und brachte die Hoffnung zum Ausdruck, dass diese Opfer bald einen Sieg bedeuten werden. Israelische Militärs haben am Sonntag Beit Ahnan im Nordwesten des besetzten Al-Quds Jerusalem angegriffen. Dem Angriff folgten heftige Zusammenstöße zwischen Zionisten und Palästinensern. Die Hisbollah gab am Montagabend auch eine Erklärung ab, in der sie die entschiedenen offiziellen, bürgerlichen sowie politischen und religiösen Positionen des irakischen Volkes gegen jeden Kompromiss mit dem zionistischen Feind lobte. Die libanesische Widerstandsgruppe lobte auch das Vorgehen der irakischen Justiz, die das Verhalten kompromisssuchender Personen als verbrecherisch bezeichnete. Sudanesische Außenministerin: Keine Anzeichen für Normalisierung der Beziehungen zu Tel Aviv. 11 Monate nach der Ankündigung der Normalisierung der Beziehungen zwischen Khartoum und Tel Aviv behauptete der sudanesische Außenminister, es gebe keine Anzeichen für eine Normalisierung der Beziehungen zu Israel und seine Verhandlungen auf offizieller Ebene. Die Aufhebung des Boykottgesetzes gegen Tel Aviv bedeutet nicht, dass wir die Eröffnung einer israelischen Botschaft in Khartoum erwägen, sagte Mariam As-Sadir al-Mahdi am Montag der Zeitung VAE National. Die sudanesische Außenministerin hat Berichte, wonach zionistische Delegationen in den Sudan gereist seien, um über die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen zu diskutieren, entschieden dementiert und erklärt, es gebe keine Pläne, eine diplomatische israelische Basis zu errichten. Wir haben versucht, Mitglied der WTO zu werden, deren Bedingungen vorsehen, dass es keine Boykotte zwischen den Mitgliedstaaten geben darf. Wir wollen ein Land offen für die Welt und verschiedene Partnerschaften sein. Währenddessen berichtete Reuters am Donnerstag, dass die sudanesischen Behörden die Vermögenswerte der islamisch-palästinensischen Widerstandsbewegung Hamas beschlagnahmt und alle Bankgeschäfte für die Hamas sowie die Konten von Unternehmen und Einzelpersonen, die für die palästinensische Widerstandsbewegung arbeiten, blockiert haben. Reuters behauptete auch, dass die Vermögenswerte der Hamas im Sudan Hotels, Immobilien, Unternehmen, Grundstücke und eine Wechselstube umfassten. Der Sudan hat Anfang Januar 2021 auf Druck des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump ein Abkommen zur Normalisierung der Beziehungen zum zionistischen Besatzerregime unterzeichnet, das in der muslimischen Welt vielfach kritisiert wurde. Italien lehnt Anerkennung von Taliban-Regierung ab. Die italienische Regierung hat erklärt, die Taliban-Regierung in Afghanistan nicht anzuerkennen. Dies teilte der italienische Außenminister Luigi Di Maio am Montag mit. Gleichzeitig forderte der italienische Außenminister andere Regierungen auf, den wirtschaftlichen Zusammenbruch in Afghanistan zu verhindern, der zu einem riesigen Flüchtlingsstrom führen werde. Di Maio, der letzte Woche das G20-Außenministertreffen in New York leitete, sagte, da 17 Terroristen unter den Ministern der Taliban-Regierung sind, ist es unmöglich, die Taliban-Regierung anzuerkennen. Die Taliban haben unterdessen die internationale Gemeinschaft aufgefordert, ihre Regierung in Afghanistan anzuerkennen. Wenn die internationale Gemeinschaft die Taliban-Regierung in Afghanistan nicht anerkennt und die blockierten Vermögenswerte dieses Landes in ausländischen Banken nicht freigegeben werden, verdoppeln sich die Probleme der Afghanen, sagte der Taliban-Sprecher Zabihullah Mujahid gegenüber Sky News Arabi. Gerichtet an die internationale Gemeinschaft sagte er, dass die Taliban-Regierung in Afghanistan konstruktive und gute Beziehungen zu allen Ländern auf der Grundlage gemeinsamer Interessen wünsche. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit klar, bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 13 Grad, Mashhad 18 Grad, Isfahan 23 Grad, Shiraz 23 Grad und Bandar Abbas 31 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Bundestagswahl in Deutschland. Über die Spitzenkandidaten, Einflüsse des Kartellsystems auf deutsche Politik und weitere Aussichten sprachen wir mit dem Bundesvorsitzenden der Neuen Mitte, Christoph Hörstel. Heute hören Sie den ersten Teil dieses Interviews. Das vollständige Interview können Sie auf unserer Webseite parstoday.com/de anhören.
Herr Hausel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorten.
Ja, vielen Dank. Herr Hausel, bei der Bundestagswahl am vergangenen Sonntag wurde die SPD mit über 25%, genauer gesagt 25,7%, die stärkste Fraktion im Bundestag, gefolgt von der CDU, den Grünen, FDP sowie AfD. Dazu höre ich gerne, Herr Hörstel, zunächst einmal Ihre Analyse.
Die Analyse ist kurz und knapp. Das Ergebnis entsprach oder entspricht ungefähr den Umfragen vorher. Diese Umfragen haben angegeben, dass die SPD knapp vor die CDU rutscht. Beides war nur, also in beiden Fällen, CDU und SPD, musste es kräftige Bewegungen geben, damit das überhaupt klappen kann. Und so hat dann eben auch die SPD 5,2% gewonnen. Das ist also ein 25% Zuschlag sozusagen durch diese Wahl. Und die CDU allerdings hat 8,9, also fast 9% verloren. Das ist ein Kahlschlag ohne Ende und wird hauptsächlich Herrn Laschet angelastet. Dem Spitzenkandidaten Armin Laschet, dem noch Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Das ist also eine Affäre sozusagen, die zu betrachten wäre. Dann haben die Medien, die ich ja als Kartellmedien bezeichne, die Grünen sehr hoch geschrieben. Und es gab eine Zeit lang, vor 2 Monaten, 3 Monaten, da wurde diskutiert, ob vielleicht die Spitzenkandidatin, das ist ja mal ein Doppel bei den Grünen, Annalena Baerbock, ob die Kanzlerin werden könnte. Das ist nun allerdings weit vom Tisch. Die Partei liegt mehr als 10% unter der SPD, hat aber immerhin 5,9% gewonnen. Das ist ein Wunder eigentlich, wenn man bedenkt, wie die Aufführung war, nämlich ziemlich schlecht. Frau Baerbock hat erkennen lassen, dass sie sich in der Politik nicht bewegen kann. Es werden Zweifel laut an ihrer Intelligenz und an ihrer Fähigkeit, deutsche Sätze mit Fremdwörtern zusammenzubekommen. Und derartige Dinge mehr. Man hat sich auch sehr über sie lustig gemacht. Es kursieren im Netz ziemlich viele Videos über ihre Verwicklungen sprachlicher Art, aber auch Dinge, die darauf schließen lassen, dass sie nicht wirklich weiß, wovon sie spricht. Einmal hat sie in einem Interview von Kobold gesprochen, meinte aber Kobalt, das Edelmetall, das notwendig ist, um Handys zu bauen. Und Kobold ist, wie soll man sagen, ein Wesen aus dem Fabelreich, ja, so ähnlich wie Elfen oder Zwerge. Ja, das sind Dinge, die also hier in Deutschland passiert sind. Und jetzt hat mit Recht die SPD erklärt, durch ihren Spitzenkandidaten Scholz, dass sie die Regierung organisieren wolle. Und Gespräche dazu starten noch in dieser Woche. Und zwar vor allen Dingen mit Grünen und FDP. Die FDP hat auch leicht zugelegt, was ein Wunder ist, denn programmatisch gibt es eine alte Schwäche. Und auch FDP-Chef Lindner wurde ähnlich wie die Grünen-Spitze von den Medien sehr, sehr hochgeschrieben. Da steckt also, wie soll man sagen, Kartelldruck dahinter. Während Herr Laschet seltsamerweise vollkommen nach unten geschrieben wurde, obwohl er das eigentlich durch besondere Aktionen jetzt nicht verdient hat. Es muss auch zur Analyse gesagt werden, dass ja der Spitzenkandidat der Sozialdemokraten, Olaf Scholz, ein sehr großes Problem in seiner politischen Vergangenheit hat mit eine dunklen Gefälligkeiten, kann man nur sagen, an das Finanzkartell. Das kommt noch aus seiner Zeit in Hamburg. Da hat er große Bankgeschäfte gemacht zur Rettung der HSH Nordbank und andere Dinge, bei denen die Zahlen teilweise nicht auf dem Tisch liegen und auch, dass die Hedgefondsfirma, die da zugeschlagen hat, Cerberus, die hat ihre zig Millionen noch nicht bezahlt, die sie hätte bezahlen müssen. Also das sind alles Dinge, die sind im Argen. Hier hat es erheblich Kritik gegeben. Ich habe öffentlich formuliert, dass nach meiner Ansicht das global mächtigste Kartell, nämlich das Finanzkartell, und ich erinnere nochmal an die wissenschaftliche Untersuchung der hochrenommierten Eidgenössisch-Technischen Hochschule, die Spitzenuniversität der Schweiz, die in einer Studie in 2010 festgestellt haben, alle Banken weltweit bilden ein Kartell. Und dieses Bankenkartell, ganz offensichtlich, ist der Ansicht, dass Scholz ein guter Mann sei. Und eine solche Sympathiebildung halte ich für gefährlich. Das ist aber irgendwie in der Bundestagswahl gar nicht deutlich geworden und nicht durchgeschlagen. Und deswegen müssen wir jetzt also klar uns darauf vorbereiten, dass ein Liebling des Finanzkartells die Bundesrepublik Deutschland führen wird, voraussichtlich.
Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder. Bleiben Sie dran!
Iranische Dörfer, ihre Attraktionen und Wunder.
Liebe Hörerfreunde, willkommen zu unserer heutigen Folge aus der Beitragsreihe Iranische Dörfer und ihre Attraktionen. Wir hoffen, dass Sie bis jetzt einen schönen Tag hatten und wünschen Ihnen weiter angenehme Momente. Heute stellen wir Ihnen ein anderes Dorf in Iran vor, nämlich Mashhad-e Ardehal. Ein Dorf, das wegen seines traditionell religiösen Brauches auch als Qayli-Shuyan bekannt ist. Bleiben Sie also daran. Die Gemeinde Mashhad-e Ardehal, die von ihren Bewohnern auch Mashhad-e Qali genannt wird, gehört zum Gemeindebezirk Niasar der Stadt Kashan und liegt 42 Kilometer nordwestlich von Kashan in der Provinz Isfahan. Gelegen auf einer Höhe von 1825 Meter über dem Meeresspiegel hat Mashhad-e Ardehal ein mildes bis kaltes Klima. Die Dorfbewohner sprechen Farsi und nach einer Statistik des Jahres 2006 wohnen ca. 2000 Einwohner in der Ortschaft. Da sich das Dorf in den Bergen befindet, hat es auch eine zentrierte Wohnstruktur. Die Häuser liegen nebeneinander. Sowohl die gebirgige Lage als auch die Nähe zur Wüste hatten großen Einfluss auf die Architektur der Ortschaft. Zu den architektonischen Besonderheiten zählen die Anwendung von Lehm und Rotziegel, die Dicke der Mauern, ein in der Mitte gelegener Hof, Gärten, Wasserbecken, Terrassen sowie kleine Öffnungen und der Hausbau Richtung Süden. Als Baumaterialien werden Holz, Rotziegel, Steine und Ziegel verwendet. Modernere Häuser werden aber mit neueren Baumaterialien gebaut. Die meisten Leute von Mashhad-e Ardehal sind Landwirte oder Gärtner. Ein Teil beschäftigt sich auch mit Handarbeiten. Weizen, Gerste, Walnüsse und Mandeln sind die am meisten geernteten Produkte des Dorfes. Als wichtige Handarbeiten sind Teppiche zu nennen, die oft von den weiblichen Bewohnern geknüpft werden. Die Teppiche haben ähnliche Muster wie die aus Kashan. Manche Dorfbewohner sind im Dienstleistungsservice tätig, denn diese naturhistorisch-religiöse Gegend wird jährlich von vielen Touristen aus dem ganzen Land aufgesucht. Die Lage des Ortes am Rande der unendlichen Sandwüste und der sternvolle Himmel neben den grünen Gärten und Feldern von Mashhad-e Ardehal machen das Dorf noch anziehender und faszinierender. Aus diesem Grund kommen alljährlich auch viele Wüstenwanderer in die Ortschaft. In Mashhad-e Ardehal befindet sich das Mausoleum von Sultan Ali ibn Muhammad Baqir, ein Enkelsohn von Prophet Muhammad, das in der Zeit der Seldschuken auf Anweisung von Majd-ed-Din Obeidullah Kashani errichtet wurde. In der Ära der Safaviden und Katscharen sind während der Renovierung einige Bauten hinzugefügt worden. Jedes Jahr findet an diesem Ort eine besondere Zeremonie statt, zu der viele Touristen aus dem ganzen Land anreisen, um an diesem traditionellen Brauch teilzunehmen. Das Dorf trägt den Namen Mashhad-e Ardehal oder Mashhad-e Sultan Ali, weil Sultan Ali, der Sohn des fünften Imams der Schiiten Muhammad Baqirs, an diesem Ort den Märtyrertod fand.
Zu weiteren historischen Sehenswürdigkeiten gehören drei Zitadellen, die zur Verteidigung dienten und die zeigen, wie imposant das Dorf früher einmal war. Außerdem befinden sich dort das Grabmal von Sohrab Sepehri, einem zeitgenössischen iranischen Dichter und Maler, das jährlich ebenfalls von vielen Touristen besucht wird. Liebe Hörerfreunde, wie Sie schon gehört haben, hat eine besondere religiöse Zeremonie das Dorf bekannt gemacht. Dieser Brauch, der Qali Shuyan genannt wird, findet jedes Jahr am zweiten Freitag des iranischen Herbstmonates Mehr, etwa Anfang Oktober, am Grab von Imamzadeh Sultan Ali statt. Das Mausoleum dieses Prophetennachkommen hat eine sehr schöne Kuppel und Audienzsäle, die mit goldenen Fliesen bedeckt sind. Die Minarette sind blau. Historische Überlieferungen besagen, dass Imam Muhammad Baqir seinen Sohn Ali im 8. Jahrhundert auf Wunsch der Bewohner von Fin und Kashan dorthin schickte, um die Lehren des Islam zu verbreiten und die Bewohner dieser Region zu führen. Er lebte dort 3 Jahre lang und gab den Bewohnern islamische Lehren, bis ein Herrscher der Umayyiden, der in Rom regierte, herausfand, dass Sultan Ali sich in der Gegend befindet und Tag für Tag mehr an Beliebtheit bei den Leuten gewinnt. So sandte er im Jahre 724 seine Heerscharen in diese Region und tötete ihn und seine Anhänger in Ardehol. Der Märtyrertod von Imamzadeh Sultan Ali geht also auf das Jahr 724 zurück. Als die Bewohner von Fin die Nachricht erhielten, eilten sie unverzüglich nach Ardehol, um Sultan Ali zu helfen. Ihre Hilfe kam jedoch zu spät und er fand den Märtyrertod. Daraufhin wickelten sie seinen Leichnam in einen Teppich und wuschen ihn in dem nahegelegenen Fluss. Seit dem Zeitpunkt findet alljährlich am zweiten Freitag des Monats Mehr diese Zeremonie statt, an der tausende Bewohner von Fin und Kashan teilnehmen. An diesem Tag kommen unzählige Leute aus nah und fern in Ardehol zusammen, um dieser symbolisch-rituellen Reinigung des Imamzadeh zuzusehen. Dieser Brauch wird von den Bewohnern des Dorfes Fin in Kashan und einigen anderen Dörfern durchgeführt. Bei der Zeremonie Qali Shuyan wird ein Teppich aus dem Mausoleum aufgerollt und auf den Schultern von jungen Männern bis zum Fluss getragen, der östlich vom Gebäude einige hundert Meter weit entfernt ist. Den jungen Männern folgt eine Gruppe mit einem langen Stock in der Hand, den sie in der Luft herumschwingen. Mit diesen symbolischen Bewegungen wollen sie einen Kampf gegen die Mörder des Imamzadeh andeuten. Der Teppich wird neben dem Fluss ausgebreitet und mit Wasser bespritzt, womit man die Reinigung des Imamzadeh ausführen möchte. Danach wird er mit viel Leidenschaft wieder in das Mausoleum zurückgetragen.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Sohrab Sepehri mit dem Titel Ey Ishq, ey Vatan. Das heißt, o Liebe, o Heimat.
اگرچه سوخته تنم، اگرچه داغ دار تراوت بهار را، به خاطرت نگاه دار. به دردها، به بغزها، به عشق آسمان قسم که من بدون عشق تو به هیچ جا سر من حریم باد را ببر به سمت خاک سر من مرا ببر به جنگ من ببر به جنگ تن به تن که پاره پاره تنم فدای نام تو وطن به جنگ وقت جنگ ها ساختن به صلح ها به انتخاب اسلحه هم گزینش ایز خوب ها دوباره تازه می کنم تو را به خون جاریم قطن به جان من جانان من سکوت من اسلام
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einem Sonderbeitrag zur Woche der Heiligen Verteidigung. Weiterhin guten Empfang.
Musik. Mit der Erfahrung von 8 Jahren heiliger Verteidigung konnte die Islamische Republik Iran zu einer strategischen Macht in der Region werden. Die Verteidigungsdoktrin der Islamischen Republik Iran definierte strategische Ziele, deren Verfolgung und Umsetzung zur Verbesserung der Verteidigungsfähigkeit des Landes geführt hat. Diese Fähigkeiten haben Iran die Macht einer wirksamen militärischen, defensiven und offensiven Abschreckung verliehen, die den Feind von einer militärischen Aggression abschreckt. Iran hat in diesem Bereich auf der Grundlage von Verteidigungsbedarf und militärischer Abschreckung erhebliche Fortschritte erzielt, indem er die modernsten Raketen und militärischen Errungenschaften lokalisierte. Einer dieser Errungenschaften ist der Bau ballistischer Raketen, ein großer Schritt in Richtung militärischer Abschreckung. In diesem Zusammenhang betonte Ayatollah Khamenei, das Oberhaupt der Islamischen Revolution, die Bedeutung der Komponenten Autorität und Sicherheit und erinnerte an die bittere Erfahrung des Landes, Saddams Luftangriffen nicht standzuhalten, der damals verschiedene Städte des Iran, einschließlich Hauptstadt Teheran, mit Raketen und Bomben angriff und die Islamische Republik kein Recht hatte, das Land in dieser Situation zu halten. Er nannte auch Beispiele für die heutige Verteidigungskraft des Iran, wie den Abschuss einer US-Drohne am iranischen Himmel oder die Attacke gegen den US-Stützpunkt einer Al-Assad im Irak, und erklärte, angesichts dieser Realitäten muss der Feind nun bei seinen Kalkulationen und Entscheidungen immer die Verteidigungsmacht des Iran berücksichtigen. Der geehrte Revolutionsführer und Oberbefehlshaber der Streitkräfte betonten zwar die Notwendigkeit, Iran in allen Aspekten, insbesondere im Bereich der Verteidigung, zu stärken, betonten jedoch, dass die Islamische Republik Iran nicht bestrebt ist, ein Land oder eine Nation zu bedrohen, sondern eher versucht, die Sicherheit des Landes aufrechtzuerhalten und Bedrohungen gegen das Land abzuwehren. Jetzt gilt Iran als 4. Raketenmacht der Welt und gehört zu den Top 5 der Drohnenhersteller der Welt und ist das 2. Land, das von Radar nicht erfassbare Drohne baut. Brigadegeneral Mohammad Reza Ashtiani, Verteidigungsminister des Iran, sagt in diesem Zusammenhang: Der Weg, den das Verteidigungsministerium in den letzten 8 Jahren eingeschlagen hat, war sehr gut und wertvoll. Amir Ashtiani betonte, dass Iran im Verteidigungsbereich die Kampffähigkeit der Streitkräfte verbessern und die Kapazitäten des öffentlichen und privaten Sektors sowie der Verteidigungsdiplomatie nutzen werde, und erklärte: Wir werden diesen Weg fortsetzen. Nach dem Sieg der Islamischen Revolution konnte die Islamische Republik Iran einen Sprung auf dem Gebiet der Herstellung verschiedener ballistischer Raketen machen, wozu Raketen mit vertikalem Flug und mit der Fähigkeit, die Atmosphäre zu verlassen, die nicht-ballistischen Raketen wie Oberfläche-zu-Oberfläche-Raketen, Surface-to-Surface-Raketen, die von Radar erfassbaren Raketen, Überschall-, Laserraketen, Marschflugkörper vollständig gelenkt und andere Arten von Raketen gehören, womit das Land zu den Top-Ländern im Bereich von Raketenbau aufstieg. Durch diesen klugen Schachzug seien die Raketenkapazitäten des Iran erheblich gewachsen, die die Abschreckungskraft des Iran gegen jede feindliche Aggression gefestigt hätten, schrieb Anton Coppolani, ein Verteidigungsanalyst, in einem Artikel in der französischen Zeitschrift Le Pen. Da die repressiven Sanktionen gegen den Iran von Tag zu Tag intensiver werden, sind die Errungenschaften und Fortschritte in den sensiblen militärischen Bereichen von strategischer Bedeutung. Tatsächlich ist die Militärmacht des Iran entsprechend den Bedrohungen gewachsen. Die Islamische Republik Iran ist heute ein mächtiges Land in der westasiatischen Region in Bezug auf Verteidigungs- und militärische Abschreckungsindikatoren, die mit der Herstellung modernster Raketen und militärischer Ausrüstung und der Erfahrung von 8 Jahren heiliger Verteidigung zu einer strategischen Macht in der Region aufgestiegen ist. Dabei muss bekräftigt werden, dass dieses Wachstum der Verteidigungsmacht der Sicherheit des Landes dient. Im Bereich der regionalen Sicherheit ist Iran nun in strategischen Bereichen mit Ländern der Region wie Russland, China und Pakistan in den Bereich der gemeinsamen Verteidigungs- und Sicherheitsinteraktionen eingetreten. Admiral Shahram Irani, Kommandeur der Marine der Armee der Islamischen Republik Iran, betont, dass die wichtigste Strategie der Islamischen Republik Iran darin besteht, die auf Verteidigungsdiplomatie basierenden Beziehungen auszubauen und zu stärken. Die Verteidigungs- und Abschreckungskraft eines Landes ist eines der Merkmale nationaler Macht, die eine wichtige Rolle bei der Gewährleistung der Sicherheit und bei der Wahrung der territorialen Integrität spielt. Die bedrohliche Welt von heute erfordert, dass jedes unabhängige Land über die Verteidigungsfähigkeit verfügt, die den Bedrohungen angemessen ist. Aufgrund der bitteren Erfahrungen mit dem aufgezwungenen Krieg und aufgrund der Bedrohungen der Feinde für die Sicherheit hat auch die Islamische Republik Iran ihre Verteidigungsfähigkeiten entsprechend verbessert. Die Erfahrung des 8-jährigen auferlegten Krieges ist in dieser Hinsicht von strategischer Bedeutung. Die Jahre der heiligen Verteidigung zeigten der iranischen Nation, dass sie über eine gute Verteidigungs- und sogar Angriffskraft verfügen muss, um auf mögliche Aggressionen des Feindes reagieren zu können, sodass jeder Aggressor weiß, dass er, wenn er Iran angreift, eine harte und zerbrechliche Antwort erhalten wird und dass Iran nie zögern wird, sich gegen den Feind zu verteidigen. Steigende Spannungen im westasiatischen Sicherheitsumfeld und sich ändernde Einstellungen der Großmächte sowie einige Länder der Region gegenüber Iran sind weitere wichtige Faktoren, die Iran dazu zwingen, Bedrohungen abzuwehren, seine militärischen Fähigkeiten zu stärken sowie seinen Raketen, Drohnen und Luftstreitkräften Vorrang zu gewähren. Der Zwei-Sterne-General Rahim Safavi, Direktor des Instituts für Wissenschaften und Bildung der Heiligen Verteidigung von Shahid Soleimani, erklärte, die zukünftigen Kriege gegen Iran in Bezug auf Art, Intensität, Dauer und neue fortschrittliche Technologien würden unterschiedlich sein. Er fügte hinzu, um stark zu sein, brauchen wir eine starke Luftwaffe. Er stellt fest, die militärischen Bewegungen des Feindes müssen in einer Entfernung von 3000 Kilometern von den iranischen Grenzen beobachtet werden können und die Mindestverteidigungstiefe des Landes muss auch 3000 Kilometer erreichen können. In den vergangenen Jahrzehnten hat Iran hinsichtlich Quantität und Qualität seiner Raketenkapazitäten enorme Fortschritte erzielt, deren wichtigster Aspekt darin besteht, die Reichweite und Genauigkeit der Raketensysteme zu erhöhen. Die Entwicklung von Technologien zum Bau von Langstrecken- und Surface-to-Surface-Raketen ist einer der wichtigsten Punkte der iranischen Verteidigungsstruktur der letzten 4 Jahrzehnte. Die Autorität der iranischen Nation, die sich teilweise im Wachstum der Streitkräfte der Armee widerspiegelt, hat wichtige Auswirkungen. Die Aufrechterhaltung der Kampfbereitschaft ist tatsächlich eine der Komponenten, die die Umsetzung vieler feindlicher Pläne verhindert hat. Die Verteidigungslogik erfordert, dass solange die USA die arabische Koalition gegen Iran mit modernen Waffen ausrüsten und das israelische Regime Teheran jeden Tag mit Militäraktionen droht, Teheran nicht untätig zusehen sollte, bis die Feinde in sein Territorium eindringen. In einer solchen Situation muss Iran auch sein Waffenpotenzial verbessern, um dem Feind klarzumachen, dass er einen hohen Preis zahlen muss, wenn er beabsichtigt, Iran anzugreifen. Es ist klar, dass die Vereinigten Staaten und ihre regionalen Verbündeten, denen es nicht gelungen ist, den Verteidigungsfortschritt des Iran trotz verschiedener Sanktionen zu stoppen, nun über die Erhöhung der militärischen Fähigkeiten des Iran besorgt sind. Daher greifen sie auf viele Taktiken zurück, um den Iran unter Druck zu setzen, sein Raketenprogramm nicht weiter zu verfolgen. Denn durch die Schwächung der Verteidigungskraft des Iran könnten sie Teheran zwingen, ihren Forderungen nachzukommen. Der islamische Iran hat jedoch gezeigt, dass seine Fähigkeiten umso größer werden, je mehr Druck ausgeübt wird. Produktionen von Radr Zalzal, Fajr Sajel, Basir, Zolfarar, Siraj, Fateh und Dutzenden anderen Raketen, die die Sicherheit des Iran und der Region garantieren, demonstrierte nur einen kleinen Teil der militärischen Abschreckungsmacht des Iran. Diese Errungenschaften zeigen, dass die Islamische Republik Iran nicht nur den Bedrohungen und dem Druck von außen nicht nachgegeben hat, sondern im Gegenteil auch ihre Verteidigung ungeachtet der Bedrohungen mehr als zuvor gestärkt hat und die Auswirkungen dieser Bewegung haben sich im militärischen Fortschritt des Iran kristallisiert. Ohne den Krieg und ohne politisches und ökonomisches Embargo wären diese gewaltigen Rüstungs- und militärischen Fortschritte zweifellos nicht erzielt worden. Insgesamt kann gesagt werden, dass 8 Jahre heiliger Verteidigung trotz zahlreicher Einschränkungen und Schwierigkeiten wertvolle Früchte für den islamischen Iran gebracht haben. Die Besorgnis der westlichen Länder und des israelischen Regimes über die steigenden militärischen Fähigkeiten Irans zeigt, dass es der Islamischen Republik gelungen ist, sich in Anlehnung an sein indigenes Wissen und seine militärische Eigenständigkeit in der Region und in der Welt hoch zu positionieren. Hinzu kommt auch die Abschreckungsfähigkeit des Iran, die den Feind davon abhält, ein gieriges Auge auf das iranische Territorium zu werfen.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Thank you.